Gut, da sind wir wieder. Sind leider meine ganzen virtuellen Maschinen gerade verloren gegangen. Macht nichts. Methoden und Techniken von IPv6-Netzwerken ist sozusagen das Thema der heutigen des heutigen Vortrags. Ich springe mal kurz rein in die Übersicht. Wir wollen uns sozusagen prinzipiell mal so überlegen, wie muss man Netzwerke testen. Ich denke, das ist vielleicht dem einen oder anderen auch durchaus bekannt, aber ich habe es trotzdem versucht, nochmal etwas methodisch aufzugliedern, möchte dann aber sozusagen auf den praktischen Ablauf eingehen. Also der Kursteil des Vortrags wird sich dann so mit praktischen Fragestellungen und praktischen Problemstellungen beschäftigen, wie wir das machen können. Und zum Schluss gibt es noch ein kurzes Fazit. Ja, also Netzwerke testen, ganz wichtige Sache. Also gerade wenn wir jetzt über sowas ganz Neues reden, kommen Sie ruhig hier unten vor, hier sind noch ganz viele Plätze. Also wenn wir sozusagen über so ein neues Netzwerkprotokoll reden, dann ist es natürlich so, dass wir erstmal als Netzwerkadministratoren vor Neuland stehen. Ja? Sozusagen bestehende Ansätze, die wir aus dem IPv4-Umfeld kennen, funktionieren vielleicht nicht mehr so, wie wir das gewöhnt sind. Vielleicht müssen wir auch erstmal darüber uns informieren, ob unser Netzwerkgerät das entsprechend auch unterstützt, was wir jetzt hier alles so von ihm wollen. Und leider habe ich eben auch öfters schon feststellen müssen, also auch selbst wenn Ihr Gerätehersteller Ihnen sagt, Ihr Netzwerkgerät ist IPv6 fähig, dann kann es durchaus auch sein, dass das sozusagen auf dem Produktflyer so ist, ja, aber Sie dann eben feststellen, dass bestimmte Eigenschaften dieses Geräts, die Sie von IPv4 zum Beispiel kennen und schätzen und auch nutzen gelernt haben, in Ihrem IPv6-Netzwerk vielleicht nicht uneingeschränkt nutzbar sind. Deswegen ist es wichtig, dass wir solche Tests auch immer selbst durchführen und dann entsprechend verifizieren, dass diese Funktionalitäten, die wir dort versucht haben einzukaufen, auch gegeben sind. Ja, und ob die dann auch sozusagen in der gegebenen Qualität nutzbar sind. Ja, es nützt Ihnen ja nichts, dass Ihr Router an sich IPv6-fähig ist, wenn der aber vielleicht nur irgendwie 2 Pakete pro Sekunde routen kann. Und das müssen wir eben leider sozusagen vielfach selber herausfinden. Man kann sich natürlich in einschlägiger Fachliteratur kundtun, aber wenn man eben wirklich sozusagen größere Netze selber plant und aufbauen müsste, ist es einfach sinnvoller, das vorher wirklich zu wissen. Was kann man machen? Man kann Komponententests machen, man kann sich sozusagen die einzelnen Geräte nehmen und die mal irgendwie sozusagen jedes für sich testen. Ja, sind dann sozusagen alle Funktionalitäten dort vorhanden, so wie sie gegeben sind. Man kann das als Integrationstest verstehen, dass ich sage, ich bringe jetzt sozusagen mehrere Geräte mal in einer bestimmten Konfiguration zusammen und überlege mir sozusagen, spielen die denn in ihrem Zusammenspiel zusammen, gerade wenn ich jetzt vielleicht auch unterschiedliche Hersteller in meinem Netzwerk integrieren möchte, sieht das dann immer schon nochmal ein bisschen anders aus, weil jeder vielleicht irgendein RFC nach seinen Vorstellungen interpretiert oder sozusagen bestimmte Teile dieses RFCs auch nur implementiert hat und wenn das sozusagen sich bei 2 Herstellern voneinander unterscheidet, haben wir ein Problem. Systemtests beziehen sich dann sozusagen eher sozusagen auf die, das gesamte Netzwerk und Abnahmetests wären dann sowas, dass ich sage, okay, wenn ich das vielleicht auch nicht nur als Hobby-Bastelprojekt für irgendeinen Blit-Vortrag hier betrachte, sondern irgendwie damit mein Geld verdienen muss, dann gibt es ja auch immer einen Kunden, der letztendlich dann auch sozusagen nachgewiesenermaßen wissen möchte, ob dann das, wofür er jetzt das Geld bezahlt hat, letztendlich auch implementiert und funktionsfähig ist. Ja, was kann man da machen? Also man kann jetzt sagen, verschiedene Testkriterien herstellen, also sozusagen funktionale Tests durchführen, also nachweisen, ist denn diese Funktion in dem Gerät implementiert? Ja, kann ich, funktioniert mein Router, gibt der Router Advertisements raus, entspricht das den RFCs und so weiter? Das ist ein tolles Ding, reicht aber sozusagen für die meisten Ansätze noch nicht aus. Wir müssen auch sozusagen gucken, sind dann sozusagen 2 Hersteller miteinander kompatibel, sind vielleicht Geräte eines Herstellers unterschiedliche Geräteklassen miteinander kompatibel. Ganz wichtig ist auch der dritte Punkt, sozusagen können wir denn wirklich jetzt hier die angestrebten Leistungsparameter erreichen? Ja, und auch das ist sozusagen gerade im Zusammenspiel mit IPv6 eben jetzt eine ganz spannende Fragestellung, die sich da aufwirft. Natürlich kann jedes Gerät vielleicht für sich alleine diese Parameter erreichen. Interessanter sieht es dann zum Beispiel aus, wenn ich so einen Ansatz fahre, den man heutzutage in den meisten Netzwerken gar nicht mehr kennt, nämlich so ein Multiprotokoll-Netzwerk aufbaue. Früher war das gang und gäbe, da hatte man irgendwie verschiedene Netzwerk Protokolle im gleichen Netz, ja, also Apple Talk und IP und was ist da noch so alles, Stacknet und ähnliche Absurditäten, was es da sozusagen alles gab. Jetzt haben wir lange Jahre eigentlich sozusagen so eine Monokultur im Netz gehabt, also nur noch IP. Und jetzt haben wir plötzlich mindestens ein Dual-Stack-Netzwerk in den meisten Fällen, dass ich sage, ich habe IPv4 und IPv6 gleichzeitig im Netz. Was heißt denn das für den Router? Der muss vielleicht sozusagen doppelte Routing-Tabellen führen. Ja, der braucht sozusagen den doppelten Speicherausbau, um seine Informationen, seine internen Management-Informationen speichern zu können. Vielleicht reicht nicht mehr der doppelte Speicherausbau, weil nämlich sozusagen plötzlich unsere Adressen auch entsprechend größer werden. Also das muss man dann wirklich im Detail dann sich für diese einzelnen Netze jeweils anschauen. Wichtiger Punkt ist auch der vierte hier, Sicherheitstest. Ja, also war auf der ersten Folie kurz angedeutet, wir haben die meisten dieser Aktivitäten laufen gerade im Rahmen eines WWF-Projekts, wo wir sozusagen uns mit Sicherheitsauswirkungen des IPv6-Protokolls beschäftigen. Und auch das ist natürlich was wir hier berücksichtigen müssen. Ja, und wenn wir dann wirklich sozusagen den Fall haben sollten, dass wir feststellen, da funktioniert irgendwas nicht so, wie wir uns das vorstellen, dann sollten wir eben versuchen, mit dem Hersteller zusammen oder mit der Community zusammen eben dann auch sozusagen dafür zu sorgen, dass diese Fehler eben irgendwann nicht mehr auftauchen. Dafür muss ich sie aber erstmal relativ genau eingegrenzt und gefunden haben. Also das ist sozusagen der Anspruch, ja, dass wir sagen, wir wollen ja am Ende, dass es funktioniert. Was muss ich machen, wenn ich so eine Netzwerküberprüfung stattfinden lasse? Das ist sozusagen jetzt nur auch wieder so eine ganz High-Level-Übersicht über das, was das Vorgehen anbetrifft. Da könnte ich jetzt noch stundenlang weiter erzählen, wenn ich Ihnen da genau in die einzelnen Details reingehen wollte. Was können wir machen, wenn wir jetzt einfach mal so vorgehen und uns praktischerweise überlegen, wie wir unser Netzwerk testen wollen? Also wir wollen irgendwie erstmal herausfinden, welche Netzgeräte gibt es denn vielleicht in diesem Netzwerk? Ich gehe jetzt mal davon aus, wir gehen in ein bestehendes Netzwerk rein. Und haben das Problem, dass wir irgendwie da jetzt erstmal unsere IPv4-Netzwerk-Endgeräte irgendwie in diesem Netzwerksystem finden müssen. Und da ist es eben leider so, dass wir das irgendwie, dass sozusagen IPv6 da eine gewisse Auswirkung hat. Das hatten wir vorhin schon angedeutet in dem Vortrag. Und wir wollen mal gucken, ob wir da vielleicht Möglichkeiten finden, herumzukommen und sozusagen alle bekannten Netzwerk-Host-Systeme auch zu finden. Wenn ich die dann sozusagen gefunden habe oder sozusagen vielleicht auch vorher schon weiß, weil ich sozusagen ja in den meisten Netzwerken auch eine vernünftige Netzwerkinventur habe, wo ich dann meine Geräte irgendwie mehr eigentlich bekannt sein müssten, ist der nächste Schritt herauszubekommen, sind sie denn sozusagen über dieses Netzwerkprotokoll erreichbar? Und das ist sozusagen ein weiteres Problem, was wir in dem Dual-Stack-Ansatz, also wir benutzen mal beide Protokolle parallel im Netz, hier haben, ist, dass nämlich sozusagen vielfach ja, mindestens eins dieser Protokolle wahrscheinlich funktioniert. In den üblichsten Fällen ist das, konzentriert man sich da auf IPv4, dass das als Netzwerkprotokoll funktioniert. Wenn unser IPv6-Teil aber nicht funktioniert, hat das Auswirkungen. Ja, und das sollten wir irgendwie, deswegen sollten wir auch nicht darauf verzichten, in den Netzen auch immer die Erreichbarkeit der Systeme zu prüfen. Ja, wichtig ist dann sozusagen der letzte Punkt noch, Aufnahme der Netzparameter. Was können wir denn machen, um herauszubekommen, wie gut oder wie schlecht in unser IPv6-Netzwerk denn wirklich aussieht? Der andere Teil, Sicherheitstests, das kommen wir noch später dazu. Ich will jetzt kurz darauf angehen, sozusagen, wie machen wir das denn jetzt praktisch? Ja, also wenn wir jetzt diese Punkte uns mal so überlegt und ausgearbeitet haben, wie gehen wir jetzt sozusagen der Reihe nach vor, um in unserem Netzwerk solche IPv6-Tests durchzuführen. Okay, ja, wir kennen die üblichen Tools, ja, sozusagen das sollte eigentlich jedem Netzwerkadministrator vertraut sein. Ping und Traceroute sind sozusagen Tools, die mir sehr einfach einen bestimmten Zustandsbericht über mein Netzwerk liefern, nämlich ist das Gerät erreichbar oder ist es nicht erreichbar. Und da gibt es sozusagen das Pendant in IPv6, da hat man sich eben einfach überlegt, ich hänge da einfach an den Kommandonamen noch eine 6 dran und dann ist doch jedem klar, dass das jetzt das Tool für das IPv6 ist. Wenn ich mir ein bisschen genauer einen Überblick darüber verschaffen möchte, was in meinem Netzwerk denn so los ist, da kann man eben immer gut auf solche Protokollanalysatoren zurückgreifen, also Wireshark zum Beispiel, immer wieder gern benutzt. Und wenn ich dann in den Security-Bereich hineingehe und vielleicht irgendwie bestimmte Tests durchführen will, ob mein Netzwerk denn auch zum Beispiel so sicher ist, wie ich glaube, dass ich das konfiguriert habe, ja, dann gibt es dann eben auch bestehende Tools, Nmap, spezielle Tools, die nur für IPv6 entwickelt wurden, zum Beispiel die THC IPv6 Toolkit Sammlung, die eben bestimmte Schwachstellen in diesen Protokollen analysieren, die bestimmte Schwachstellen in den Geräten analysieren und wo man sich eben jetzt schon mit diesen Werkzeugen einen ganz guten Überblick verschaffen kann. Ja, und dann sozusagen eines unserer Lieblingstools haben wir vielleicht für alle, die heute Morgen schon da waren, schon festgestellt, dass wir haben so ein ganz schönes Tool, was wir sozusagen gerne verwenden, Scapy. Das ist nämlich ein Python-basierter Paketgenerator. Das ist sozusagen noch ein bisschen mehr als nur ein reiner Paketgenerator. Wir können da sozusagen richtig uns selber kleine Werkzeuge bauen, die wir dann sozusagen für die Netzwerkanalyse auch einsetzen können. Ja, verdammt, jetzt hat es gerade nicht gespeichert. Na geht. Eigentlich sollten die Folien jetzt später kommen. Ich kann es ja einfach mal so machen, dass ich kurz drüber klicke und die Reihenfolge dann nochmal umsortiere. Gut, fangen wir an, sozusagen, wie können wir jetzt vorgehen, wenn wir sozusagen uns an ein frisch zu testendes Netzwerk heransetzen und ermitteln wollen, wie ist dieses Netzwerk aufgebaut, welche IPv6-Hosts gibt es denn in diesem Netz? Jetzt haben wir festgestellt, sozusagen, also die übliche Subnetzgröße im IPv6, die ist mit 64 Bit doch vergleichsweise sehr groß. Ja, also hier ist nochmal eine Darstellung, das hier vorne ist unser Netzwerkpräfix, der dient dem globalen Routing. Und sozusagen die letzten 64 Bit einer IPv6-Adresse ist die sogenannte Interface-ID. Und die sozusagen 64 Bit sind wirklich dafür reserviert. Und man sollte auch das in der Regel so beachten, dass man jetzt Subnetze nicht sehr viel kleiner anlegt, weil das eben quasi mit der Autokonfiguration in IPv6 dort so angelegt ist, dass ich sage, okay, ich habe jetzt hier wirklich Subnetze und jedes einzelne dieser vielen, vielen, vielen Subnetze, die ich bilden kann, ist mindestens 64 Bit groß und da können sich eine ganze Reihe von Systemen drin verstecken. Ja, und ein beliebter Ansatz, wie man in IPv4 Netzwerksysteme findet, ist, man scannt einfach mal das Subnetz durch. Ja. Und jetzt können wir uns mal einfach leicht ausrechnen, sozusagen in diesen 64-Bit-Subnetzgrößen steckt das Internet, das bestehende Internet, nicht zweimal drin, sondern 4 Milliarden Mal drin. Ja, und dann haben Sie ungefähr eine Vorstellung, vielleicht oder sozusagen eine leichte Vorstellung davon, was es bedeuten würde, wenn wir sagen, wir wählen den gleichen Ansatz, wir scannen mal dieses Netzwerk durch. Ja, gibt da so Rechnungen. Ich habe es auch nochmal nachgerechnet und bin der Meinung, es ist noch ein bisschen länger. Also es heute früh gesagt wurde, sind nämlich nach meiner Rechnung, aber wir können das gerne auch selber nochmal nachprüfen. Wenn wir das sozusagen angenommen, in diesem Subnetz sind wirklich 10.000 Hosts drin und die wären da gleich verteilt drin und ich würde mit 1 Million Anfragen pro Sekunde scannen, was auch relativ unüblich ist, also 500 Megabit an Netzwerktraffic haben wir einfach nicht so einfach irgendwo rumliegen, dann würde es 29 Jahre dauern, bis ich den ersten gefunden habe. Ja, nicht davon zu sprechen, von allen. Also reines Scanning funktioniert nicht. So, jetzt wollte ich sozusagen kurz Ihnen ein Testnetzwerk vorstellen, das, was wir hier gerade zum Einsatz bringen. Jetzt hoffe ich, kriege das schnell noch aufgesetzt, weil zwischendurch ist mir nämlich gerade der Computer abgestürzt, gar nicht bemerkt. Ja, was kann man für Tools nehmen? Also ich sag mal, in IPv4 würde ich sagen, ich nehme Nmap. Ja, Nmap ist so ein Netzwerkscanner, damit kann ich verschiedene Sachen machen. Ich kann irgendwie auf Ports scannen, aber ich kann zum Beispiel eben auch mal einfach so ein Netzwerk durchscannen und gucken, ist denn da jemand, der dort im Netzwerk irgendwie ein Host, der im Netzwerk antwortet. Ja, ich stelle fest, Nmap kann keine IPv6-Netze scannen. Ja, das haben die Entwickler gar nicht vorgesehen, weil sie gesagt haben, ist sowieso utopisch. Also wir könnten das machen. Es ist jetzt nicht eine fundamentale Einschränkung, dass das Tool das nicht macht, sondern das haben die Entwickler so festgelegt, weil sie gesagt haben, naja, das macht doch gar keinen Sinn, dass wir jetzt irgendwie einfach brute force durch dieses Netzwerk durchscannen. Man kann trotzdem in IPv6 benutzen, ja, also man kann so Ping-Scans machen, wenn ich denn weiß, sozusagen, dass dieses Gerät irgendwie, also wenn ich sozusagen irgendwie rauskriegen will, ob das Gerät prinzipiell da ist. Ich kann auch hier das DNS abfragen Also wenn alle meine Systeme hübsch in DNS eingetragen wären, könnte ich sie darüber finden, aber dann weiß ich ja sowieso schon, wo meine Systeme sind. Da brauche ich jetzt nicht nmap verwenden, sondern da gucke ich einfach selber ins DNS und habe alle meine Systeme. Okay. Also das ist sozusagen nicht der richtige Ansatz, um jetzt rauszukriegen, welche Systeme sind jetzt in meinem Netzwerk aktiv. So, nehmen wir uns mal sozusagen dieses kleine Beispielnetz vor. Wir haben jetzt hier irgendwie drei Systeme, zweimal irgendwie Ubuntu und einmal ein Windows-PC in einem Subnetz. Ja, und die konfigurieren sich jetzt hier alle aus ihren, zumindest aus ihren, solche Link-Lokalen, nee, andersrum, aus ihrer MAC-Adresse eine entsprechende Interface-ID und die sieht sozusagen schon mal relativ zufällig aus. Sie ist natürlich nicht zufällig, weil sie aus der MAC-Adresse heraus generiert wird. Ja, also hier steckt immer in dieser Adresse natürlich irgendwie so ein OID drin, also so eine Kennzeichnung des Herstellers dieses Netzwerkgeräts und eine Seriennummer. Also man könnte sozusagen Ansätze finden, dass man sagt, okay, ich scanne einfach mal diese OID-Bereiche durch. Okay, würde das ein bisschen reduzieren, die Anzahl der möglichen Versuche, die ich jetzt hier brauche. Aber auch hier sehen wir eben, na gut, hier sehen die alle relativ gleich aus. Warum? Weil das jetzt eine virtualisierte Maschine ist, die natürlich jetzt hier sozusagen dann für jedes System eigene MAC-Adressen generiert. In dem realen Netzwerk sieht es jetzt natürlich dann wieder anders aus. Also diesen Ansatz werden wir wahrscheinlich erstmal auch verwerfen müssen, weil der durchaus auch zu hohem Verkehrsvolumen führen würde. Was können wir uns noch so vorstellen, wie wir solche Systeme im Netzwerk finden? Und da gibt es mehrere Strategien. Eine Strategie, die ich persönlich ganz nett finde, aber die auch wieder dann nicht funktioniert, wenn, wie heute Morgen in den praktischen Vorträgen gezeigt wurde, die Auto-Adress-Konfiguration abgeschaltet ist, die besteht darin, dass ich jetzt sage, okay, ich habe ja vielleicht einen Router im Netz, ich gebe einfach ein neues Adresspräfix bekannt. Das kann man machen, ja, IPv6 hat diesen Ansatz, dass ich pro Interface durchaus mehrere IP-Adressen besitzen kann. Ja, also jedes Gerät verfügt in der Regel mindestens über zwei oder jedes Interface. Wir können uns das mal ganz kurz versuchen darzustellen. Ja, jetzt springt er hier gerade wieder raus. Ich hoffe, das kann man hier lesen. Also wenn wir das mal auf unseren Rechner hier anschauen, sehen wir jetzt sozusagen, dass wir auf dem Ethernet-Interface eine IPv6-Adresse haben, die mit FE80 beginnt und noch eine zweite IP-Adresse, die mit 2001DB8 beginnt. Ja, und wenn ich jetzt sozusagen einfach mal das simuliere, dass wir jetzt ein neues Adresspräfix hier im Netzwerk verbreiten, ich stecke einfach mal die Interfaces um und dann gucken wir mal, was passiert. Ach so, okay, er nimmt das alte wieder runter, er hat jetzt gemerkt, dass der Router... Aber wir, sozusagen, wir haben jetzt hier einen neuen Adresspräfix generiert. Und das könnte ich sozusagen parallel machen, dieses ganze Verfahren. Ja? Das würde jetzt dazu führen, dass Nachrichten erzeugt werden. Ja? Wenn ich das durchführe, dann muss jeder Host, wenn der Router sozusagen ein neues Präfix jetzt announcen würde, würde jeder Host automatisch so eine Duplicate Address Detection Nachricht schicken. Das ist Teil dieser Auto-Adress-Konfiguration. Und die könnte ich natürlich mitschneiden, ja, die könnte ich sniffen, da könnte ich irgendwie einen Wireshark laufen lassen oder vielleicht irgendein anderes Tool, was dann in der Lage ist, sozusagen zu schauen, aha, wer meldet sich denn jetzt hier alles? Ja, also ich lege ein neues Präfix auf den Link und dann sehe ich, aha, alle Systeme, die Auto-Adress-Konfiguration verwenden, melden sich jetzt plötzlich automatisch. Ja, hat einen kleinen Nachteil, ich habe jetzt eine zweite Adresse im Netz, das ist, glaube ich, vielleicht nicht so praktisch. Ja, also man kann die natürlich sozusagen, also das Schöne bei den Auto-Adress-Konfigurationen ist auch, man kann die mit bestimmten Lebenszeiten ausstatten, also man könnte jetzt auch sagen, diese Adresse nehme ich sofort wieder raus, ja. Aber trotzdem ist das eine Beeinflussung des Netzes, die ich jetzt, glaube ich, nicht ganz so praktisch finde. Also, gibt es vielleicht noch was anderes? Schauen wir uns in die Toolbox von dem THC-Toolkit von Mark Heuse. Da gibt es ein Tool, das nennt sich Alive6. Das macht genau das. Das fragt an, ob denn in Ihrem Netzwerk neue Hosts drin auftauchen. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst, das mal vorzuführen, weil wir probieren es einfach mal. Notfalls starten wir den Rechner nochmal neu. Also ich führe jetzt nicht das Tool von dem Mark Heuse durch aus, sondern kann man das hier sehen? Achso, der legt das auf den anderen Bildschirm. Ne? Ach, verdammt. Sieht hier gar nichts. Okay. Okay, ich starte mal nur zwei von den Maschinen. Mal sehen, ob ich das hier hinkriege. Ne, verdammt. Jetzt ist irgendwie die Grafikkarte anders eingestellt. Aha, guter Vorführeffekt. Also, ich versuche es gerade mal ad hoc hier umzuändern. Immer noch zu groß. Ich das nicht mehr, das ist ja doof. Meine Güte. Ich glaube, ich lasse das gerade. Also, ich wollte jetzt sozusagen dieses Tool mal kurz ausführen. Und Sie müssen mir jetzt einfach glauben, dass das so ist. Ansonsten kann ich das nachher ganz kurz im kleinen Kreis für alle, die es interessiert, auch nochmal hier vor Ort vorführen. Machen wir einfach mit der Präsentation kurz weiter. Die Idee dahinter ist einfach relativ einfach. Das gab es auch schon bei IPv4, dass wir einen sogenannten Ping auf die Broadcast-Adresse abgesendet haben. Also Sie senden einen Ping auf die Broadcast-Adresse des jeweiligen IP-Subnetzes ab und dann ist es so, dass sozusagen alle Geräte, die in diesem Netzwerk verfügbar sind, diesen Ping oder diesen Echo-Request-Nachricht erhalten und entsprechend da auch antworten sollten. Jetzt haben wir festgestellt, in IPv6 gibt es gar keinen Broadcast mehr. Oh, schlimm, ne? Also irgendwas ist hier neu. Ja, also Broadcast gibt es nicht mehr, aber dafür haben wir Multicast und wir haben hier bestimmte Multicast-Gruppen, die genau die gleiche Funktionalität haben wie ein Broadcast in IPv4. Also wenn wir sozusagen einen Ping auf die Multicast-Gruppe FF021 machen, heißt das, das ist ein Ping auf die All-Nodes-Multicast-Adresse. Das ist eine Multicast-Adresse, die jeder Host empfängt. Und damit sind wir wieder beim Broadcast. Okay. Das Alive6-Tool macht noch ein bisschen mehr. Ja, das macht nicht nur einen einfachen Ping auf diese Adresse, aber sozusagen prinzipiell ist die Idee dahinter, dass ich eine Art Ping auf diese Broadcast-Adresse mache und dann sollten mir alle Systeme darauf antworten. Und das tun die auch, die meisten. Das tun die nur dann nicht, oder zumindest Windows tut es zum Beispiel nur dann nicht, wenn da die Personal Firewall aktiviert ist. Ja, dann antworten die auf diesen Ping nicht. Naja, und da wahrscheinlich die Personal Firewall doch in den meisten Windows-Systemen aktiviert ist, hilft uns das jetzt nicht weiter. Also, unser schöner Ansatz, wir machen mal das mit dem Ping auf die Multicast-Adresse, funktioniert eben nicht dann, wenn wir eine Firewall dazwischen haben. Und es ist auch nicht zwingend so, dass die Implementierung das unterstützen müssen. Ja, wenn wir nämlich mal in RFC 4443 reinschauen, steht da, dass die das können, die Implementierung, aber sie müssen es nicht. Okay. Gut, wenn ich das trotzdem irgendwie mal machen wollte, könnte ich eben zum Beispiel dieses tolle Tool Scapy nehmen, von dem ich gesprochen habe. Ja, und da kann ich mir so einen Ping ganz einfach zusammenbauen. Natürlich kann ich es auch mit Ping selber machen. Hier ist mal sozusagen dargestellt, wie ich den Kommandozeilenaufruf für dieses Scapy-Tool realisieren müsste. Geht übrigens auch mit unserer GUI, die wir heute Morgen schon vorgestellt haben. Ja, da können Sie sehen, auch eintragen, Destination-Adresse FF021. Das ist da auch schon eingestellt, der Fall. Vielleicht wechsle ich doch nochmal hier in die Ansicht. Was hätte ich denn? Jetzt sehe ich es plötzlich, das ist ja erstaunlich. Okay. Also versuchen wir es mal, sudo python, jetzt müssen wir es. Was ist denn? Okay, machen wir das mal mit unserem Werkzeug und lassen parallel dazu mal so eine. Nee, das war auch die falsche Taste. Ach, verdammt, was mache ich denn hier? Naja, was anderes. Sehen Sie noch was? Ja. Irgendwie. Schon wieder. Was macht denn das Ding hier? Jetzt geht's. Also wir rufen uns mal parallel dazu den Wireshark auf, gucken mal auf unsere ETH0-Schnittstelle und starten mal unsere GUI und sagen dem jetzt bitte. Wähle mal als Destination-Adresse die A0-Multicast-Adresse aus. Die habe ich jetzt glücklicherweise hier schon vorgelegt, da muss ich nicht mal was tippen. Und dann sage ich, ich möchte jetzt einen Echo-Request absenden und dann drücke ich hier auf Senden. Und das hat diesmal hier auch ganz wunderbar funktioniert. Und wir sehen jetzt hier bestimmte Echo-Reply-Nachrichten. Ich halte das mal ganz kurz an. Wir sehen also unser eigenes System, antwortet darauf. Und ja, leider nicht viel mehr, wir haben jetzt leider auch nicht mehr Systeme gerade im Netz. Also das geht, ja, also wir könnten sozusagen mit diesem, nee, das ist nicht unser eigenes System hier, ne? Ja. Stimmt, ich habe in die Destination etwas reingeguckt, bin mir auch zu dumm. Ich bin nur Professor hier, nicht so schlimm. Also, wir sehen jetzt hier, dass sozusagen drei Systeme antworten. Und das ist sozusagen einmal unser Windows, was jetzt hier parallel noch dazu in der virtuellen Maschine läuft, unser Router und dann sehen wir das wahrscheinlich auch selbst. Ja?
Hier ist Warum antwortet jetzt so ein Windows?
Das Windows ist antwortet gerade deshalb, weil das nämlich jetzt gerade so konfiguriert ist, dass wir hier unsere Firewall ausgeschalten haben. Ja, jetzt könnte ich die einschalten und dann könnte man den Effekt sehen, dass es entsprechend dann Windows nicht mehr antwortet. Aber das ist sozusagen ja nicht der reale das reale Abbild, ja, dessen, was wir normalerweise hier im Netzwerk sehen. Okay. Also, das ist vielleicht auch noch nicht der glücklich machende Versuch. Wir könnten jetzt noch eine andere Strategie anwenden und dazu nutzen wir das Multicast Listener Discovery Protokoll. Oh, was ist das denn jetzt? Das ist sozusagen eine Fortführung des IGMP Protokolls, des Internet Group Management Protokolls, wie es das bei IPv4 auch gibt. Und dadurch, dass wir jetzt zwingendermaßen, das ist wirklich eben anders in IPv4, dass zwingendermaßen jeder Host Multicast unterstützen muss, muss auch jeder Host zwingend auf diese Multicast Listener Discovery Nachrichten antworten, weil der Router wissen muss, welcher Host ist welcher Multicast Gruppe beigetreten. Ja, der Router muss das wissen. Und dafür gibt es eben jetzt eine Möglichkeit, eben jetzt auch auf diese Multicast Adresse hier eine sogenannte Solicited Query zu machen oder eine General Query zu machen und damit kriegt dann sozusagen jeder Host die Aufforderung, sich doch mal für seine Multicast-Gruppe zu melden. So, welchen Multicast-Gruppen ist jeder Host beigetreten? Ja, üblicherweise dieser sogenannten Solicited Node Multicast-Adresse, das ist was ganz Eigenartiges in IPv6, wollen wir jetzt nicht genauer darauf eingehen, was die macht. Ich nur für alle Eingeweihten, das ist das Pendant zum ARP, ja, zum Address Resolution Protokoll, was es eben in IPv6 auch nicht mehr gibt. Und das macht man eben in IPv6 über Multicast. Und deswegen hat eben jeder Router und jeder Host in Multicast, im IPv6 solch eine Multicast-Adresse und deswegen können wir die abfragen. Und das haben wir eben auch mal gemacht, ja, sozusagen, das kann man mit Skepi sehr gut zusammenbauen. Ich habe da so ein kleines Skript geschrieben, kann ich mal ganz kurz aufrufen. Und das sieht dann so aus, dass, wenn ich hier dieses Skript aufrufe, machen wir einfach ein neues Terminal auf, das scheint mir einfacher. Wo sind sie denn geblieben? Ah, sagen wohl. Das ist das Ding. MLD. Jetzt passiert Folgendes, der schickt jetzt so eine Multicast-Liste und Discovery Query raus. Das könnten wir jetzt eigentlich auch, achso, ich habe den Wireshark nicht weiterlaufen lassen, das könnten wir eigentlich auch sehen, hätte ich sonst gesagt. Und der wartet jetzt so eine Weile ab und sammelt alle Antworten ein, die da kommen. Und da sehen wir jetzt auch sozusagen alle unsere drei Systeme, die wir vorhin gesehen haben, die finden wir jetzt hier auch in diesem Scan wieder. Ja, also wir können, es gibt durchaus Möglichkeiten, wenn ich lokal im Netz bin, herauszubekommen, welche Systeme sind denn alle aktiv im Netz. Ja, ohne dass ich vorher deren Adresse kennen muss. Das hilft mir. Ja, also das kann mir als Netzwerkadministrator eine ganze Menge weiterhelfen, wenn ich herausfinden muss, welche Systeme muss ich denn jetzt gegebenenfalls ansprechen, welche Systeme sind denn da irgendwie, hat denn jemand vielleicht noch ein zusätzliches Gerät irgendwo ins Netzwerk installiert und wie kann ich die identifizieren. Man muss dazu sagen, ganz hundertprozentig können wir es nicht garantieren, dass wir alle Hosts finden. Das hat mehrere Gründe. Zum einen eben, natürlich hängt das davon ab, dass auch unsere entsprechenden Hosts jetzt sich hier an den Standard halten und das auch so implementiert haben. Das andere Problem ist, dass diese Multicast-Solicited-Node-Adressen oder Gruppen, die wir jetzt hier bilden, nicht hundertprozentig eindeutig sind, sondern die sind sozusagen nur auf den letzten 24 Bit der Netzwerkadresse eindeutig. Und das heißt, wenn wir ungefähr 1000 Hosts im Netzwerk haben, dann haben wir sozusagen eine 0,3%ige Chance, dass da auch noch ein anderer Host die gleiche Solicited-Node-Multicast-Adresse besitzt. Ja. Möglichkeit wäre jetzt sozusagen, dass ich mehrfach hintereinander scanne und dieses Multicast-MLD-Protokoll, das hat die Eigenschaft, dass sozusagen die Hosts immer eine zufällig gewählte Zeit warten mit ihrer Antwort. Und immer der erste nur für eine Gruppe entsprechend, oder die erste Antwort für eine Gruppe dort generiert wird. Wenn wir das sozusagen mehrfach hintereinander schalten, könnten wir hier diese Chance, dass wir wirklich alle sehen, noch ein bisschen erhöhen. Wenn natürlich die Implementierung das nicht mitmacht oder wenn wir eine Firewall haben, die sowas blockt, dann sehen wir das natürlich an der Stelle auch nicht mehr. Okay, wenn wir das in SCAPI machen wollen, habe ich hier mal die Kommandozeile aufgeschrieben. Ja, wir generieren uns hier ein IPv6-Paket. Diesen Next-Header-Feld muss ich setzen, weil üblicherweise jetzt hier noch ein sogenannter Hop-by-Hop-Header dazwischen gesetzt werden würde. Den habe ich einfach mal großzügigerweise weggelassen. Sie sehen, ob das funktioniert, erstaunlicherweise. Und ich setze jetzt hier eine IPv6 ICMP Multicast Listener Discovery Nachricht hinten dran und sende ein Paket ins Netz. Und das war's schon. Ja? Und darauf antworten dann alle Systeme. Prima. Ja? Also das haben wir sozusagen in die GUI mit reingebaut. Da kann man das sozusagen schon dort aufrufen und ich hätte jetzt die Möglichkeit, mir alle Systeme dann hinterher als Liste heraus zu generieren zu können. Okay, das alleine reicht mir jetzt noch nicht. Gut, ich weiß, jetzt gibt es Systeme im Netz, ich weiß, sie sind erreichbar. Was bedeutet das für die Netzparameter in einem IPv6-Netz? Was können wir machen? Ja, insgesamt ist es sinnvoll, sich sozusagen Gedanken darüber zu machen, was bedeutet die wie ist unsere Verfügbarkeit im Netz? Also sind die Systeme erreichbar? Ist der Server erreichbar? Ist der Router erreichbar? Können wir diese Geräte sehen und ansprechen? Wie gut sind sie erreichbar? Sprich, braucht es irgendwie mehrere Sekunden, bis der Server antwortet oder antwortet er gleich? Das sind wichtige Fragen. Nächsten wichtigen Fragen wären Fragen zur Netzauslastung. Ja, also wie viele Geräte, wie stark sind denn die Geräte jeweils belastet mit dem, was sie jetzt gerade momentan aktuell tun müssen? Und dann wollen wir vielleicht noch rausfinden, wie viel Durchsatz wir im Netz haben. Warum macht man das? Ja, ein wichtiger Punkt ist, man generiert sich eine sogenannte Baseline. Also ich schaffe erstmal sozusagen einen Referenzpunkt. Ja, das eine ist ja sozusagen das, was der Netzwerkhersteller mir verspricht. Der sagt, ich habe ein Gigabit-Netzwerk-Interface. Ja, weiß ich denn, ob ich jemals einen Gigabit-Netzwerk-Datenverkehr da überhaupt drüber bekomme, über meine Geräte? Beziehungsweise weiß ich denn, was sich gegebenenfalls verändert, wenn ich dann nach 2 Monaten irgendwie das Netzwerk erneut teste. Also ich brauche immer irgendwelche Referenzlinien, die ich mir aber nur selber schaffen kann, ja, weil ich sozusagen jedes Netzwerk irgendwie individuell testen sollte. Dann ist es wichtig, dass ich quasi diese Tests periodisch wiederhole, um festzustellen, hat sich denn an dieser Baseline irgendwas verändert? Ist meine Netzwerkperformance schlechter geworden? Ist sie besser geworden? Wo muss ich vielleicht gegebenenfalls nochmal nachschauen. Es ist auch sinnvoll, durchaus vergleichende Betrachtungen IPv4, IPv6-Traffic anzustellen. Das hat mehrere Gründe. Üblicherweise sind die meisten Implementierungen in den Routern und Switches und ähnlichen durchaus heutzutage so optimiert, dass sie eben für die Übertragung von IPv4-Paketen in der Regel Hardware-Unterstützung verwenden. Ja, also wenn Sie einen Switch haben, dann switcht der sozusagen die Switch-Matrix. Da ist nicht eine CPU, die sozusagen sich jeden Frame anschaut, sondern das Ganze basiert entsprechend hardwarebasiert auf den Netzwerkinterfaces. Wenn Sie da ein älteres Gerät haben, dann kann es passieren, dass er gar nicht mehr IPv6 fähig wird. Ja, also von Extreme Networks gab es da so ein paar Switches, die das eben gar nicht können. Und andere haben vielleicht sozusagen andere Implementierungen gewählt, wo man sagt, okay, das bisschen IPv6-Traffic, was ich da jetzt momentan gerade im Netzwerk habe, das handle ich mal über die CPU mit ab. Ja, und dann kann Ihr Switch IPv6, aber er kann es nicht besonders gut. Und wenn Sie Pech haben, beeinflusst das IPv6-Traffic auch Ihre IPv4-Performance, weil er nämlich sozusagen Ressourcen auf der CPU belegt. Das sehen Sie aber nicht einfach so durchs Draufschauen aufs Netzwerk. Ja? Das sehen Sie erst dann, wenn Sie sich tiefer in diese mit dem Gerät auseinandersetzen. Und ja, warum ist es auch überhaupt notwendig, dass ich das in Dual-Stack-Netzwerken mache? Ihr könnt ja sagen, okay, solange wie ich mindestens IPv4 noch im Netzwerk gut funktioniert, warum soll ich mich um IPv6 kümmern? Und manchmal ist das so ein bisschen das Problem, dass irgendwie auch die Tools das noch nicht völlig hundertprozentig unterstützen und das Netzwerk-Monitoring-System zeigt mir nur Werte für IPv4 an und ich weiß gar nicht so genau, ob mein IPv6-Pfad funktioniert oder nicht. Leider ist da ein Problem, weil manche Applikationen oder viele Applikationen so eingestellt sind, dass sie IPv6-Netzwerkverkehr bevorzugen. Also sie würden versuchen, ihre Verbindung immer erst über IPv6 aufzubauen und erst das, wenn das fehlschlägt, gibt es ein Fallback auf IPv4. Das momentan gibt es da Bestrebungen in der ITF, das zu ändern, aber sozusagen die aktuellen Standards sind genau so. Und jetzt kann es passieren, dass sozusagen ich habe eine Netzwerkverbindung, IPv4 steht wunderbar, trotzdem sind meine Applikationen langsam, weil sie versuchen, IPv6-Netzwerkaufbau und Verbindungsaufbau durchzuführen, der schlägt fehl und erst nach einer gewissen Timeout-Periode macht er dann das Fallback auf IPv4 und das dauert eben und das führt dazu, dass der Nutzer unglücklich ist. Also deswegen auch in Dual-Stack-Netzwerken immer mal schauen, ob der V6-Pfad wirklich aktiv ist und funktioniert. Gut, Verfügbarkeit, Antwortzeiten, da gibt es zwei Tools, ja, IPv6, genau wie in IPv4, Ping und Traceroute. Es gibt eine Besonderheit, wenn ich einen Ping machen möchte auf link-lokale Adressen. Das sind so solche Adressen, die über die Autokonfiguration immer funktionieren sollten. Ja, das haben wir vorhin gesehen in den link-lokalen Netzen. Da habe ich auf den Interfaces, und wir können es uns gerade schnell nochmal anschauen, das Problem, dass wir jetzt mehrere Interfaces haben. Ja, wir haben hier das EM0, das hat eine link-lokale Adresse und dummerweise haben meine Ahnung, das jetzt gerade nicht, doch hier oben haben wir ein Loopback-Interface, das hat auch eine link-lokale Adresse und die haben sozusagen das gleiche Präfix. Ja, natürlich, weil das ist das link-lokale Präfix. Und Ihr Netzwerk-Stack kann sich jetzt nicht entscheiden, wohin er dieses Paket jetzt sendet, ja, in welches Netzwerk hinein er dieses Ping-Paket schicken soll. Und deswegen müssen Sie hier immer hinten dran noch sozusagen spezifizieren, um welche Netzwerkschnittstelle es sich jetzt hier handeln soll, über die dieses Paket gesendet werden soll. Das ist jetzt mal ein Aufruf, wie er unter einem Unix-artigen Betriebssystem funktioniert. Bei Windows sieht das ähnlich aus, nur geben Sie dort den Schnittstellenindex an. Ja, da müssen Sie sozusagen mal unter Windows mit IP-Config sich den Schnittstellenindex ausgeben lassen und dann geben Sie dort hier den entsprechenden Schnittstellenindex, also einfach als Nummer hinten dran an. Vom Prinzip her das Gleiche. Ja, und wenn ich das mache, dann kriege ich sozusagen hier eine entsprechende Ausgabe. Das ist für jemanden, der bisher nur IPv4 konfiguriert hat, vielleicht etwas schwieriger lesbar. Ja, einfach weil unsere Adressen so viel länger sind und so viel ungewohnter. Ich glaube, wenn Sie es eine Weile machen, also mir geht es zumindest so, man gewöhnt sich auch daran. Ja, also das ist vielleicht nochmal so eine Umstellung, wie man das, wenn man sich zurückerinnert, auch als Netzwerkadministrator bei dem ersten Mal IPv4-Konfiguration natürlich genauso hatte. Ne? Da konnte man sich auch die Adressen nicht merken und plötzlich ging es. Ja? Und genauso ähnlich ist das dann auch bei IPv6. Wir haben natürlich Probleme, wenn Sie jetzt sozusagen hier zwei verschiedene Adressen haben und da einen Tippfehler drin finden wollen. Das ist dann durchaus schon mal eine Herausforderung. Ja? Also wenn Sie sowas von der Kommandozeile machen, kann es eben durchaus schon einfach passieren, dass hier Tippfehler passieren und man die dann eben nicht so einfach findet. Netzauslastung ist ein, jetzt hatte da unten meine Folien etwas auseinandergenommen. Also Netzauslastung ist was anderes. Wir wollen jetzt rauskriegen, sozusagen, wie geht es dem Netz, wie geht es den Geräten im Netz. Meine Router, meine Switches, üblicherweise haben die Dinger Paketzähler. Ja, also jedes Paket, was durch diesen Router über das Interface geroutet wird, wird entsprechend auch notiert. Und ich könnte jetzt sozusagen SNMP verwenden, das Simple Network Management Protocol, um diese Paketzähler auszulesen. Ich kann es natürlich auch direkt über die Konsole tun, ja, oder eine Direktverbindung zum Switch, aber es ist natürlich schicker, das über ein Netzwerkmanagementsystem zu machen, beziehungsweise auch zu automatisieren. Hier ist es so, NetSNMP ist sozusagen die gängige Implementierung für solche Tools, die sind IPv6 fähig, ja. Ein bisschen Probleme habe ich, wenn ich IPv6-Adressen hier angeben will in dem Tool. Das muss ich in etwas eigenartiger Art und Weise machen. Ich muss nämlich dadurch, dass diese Konfigurationsparameter hier schon Doppelpunkte von sich aus verwenden, meine Adresse nochmal in solche eckigen Klammern setzen und den gesamten Ausdruck dann meistens nochmal in Hochkommas, damit das Ganze funktioniert. Anders sieht es leider aus, also ich kann den Router über IPv6 NetSNMP abfragen. Ja, das geht. Also ich könnte es auch ganz gerne mal vorführen, wenn das, damit Sie mir das glauben. Genau, hier haben wir mal so einen Aufruf. Und der liefert uns jetzt hier so eine Aufgabe zurück. Ne? Das war jetzt ein Aufruf, wo ich jetzt herausbekomme, wie stark ist denn dieser Router jetzt gerade momentan belastet. Ja, also wir rufen jetzt sozusagen das 5-Minuten-Intervall ab, von dem er jetzt seine Werte zurückgibt, wie stark er jetzt gerade ausgelastet ist. Das Problem, was hier existiert, ist, also ich kann über IPv6 auf den Router mit SNMP zugreifen. Ich kriege nicht so richtig viele IPv6-spezifische Informationen raus, zumindest nicht aus den Ciscos. Ist mir irgendwie nicht gelungen. Üblicherweise ist sozusagen die MIB, die Management Information Base, die es dort nötig hat, um auf diesen Geräten diese Informationen dort bereitzustellen, die ist über die ITF standardisiert. Da gibt es auch sozusagen mittlerweile die MIB 2 sollte sozusagen IPv6-Werte auch umfassen. Wenn ich das in Cisco versuche, irgendwie aus dem Cisco rauszukriegen und vielleicht hat jemand andere Informationen, aber mir ist leider nicht gelungen, dass hier zum Beispiel separate IPv6 und IPv4 Paketzähler herauszufinden. Ja, das wäre ja vielleicht mal ganz interessant, um rauszukriegen, wie viel Paket, wie ist mein Anteil hier. Ja, also bei Cisco ist das alles noch eins. Ich kriege halt nur die Informationen über dieses, über den Gesamtzustand. Da hatte ich vorhin auch ein Fenster offen, ist leider schon weg. Bei Juniper soll es angeblich anders sein, aber leider habe ich die jetzt erstmal nicht testen können. Wenn Sie sozusagen über größere Netze nachdenken, ist es sinnvoll, sowas wirklich auch dauerhaft zu implementieren, also nicht sozusagen die reinen Paketzähler, sondern sich hier wirklich anzuschauen, was geht als Pakete über mein Netz. Und wenn Sie sozusagen ein geroutetes Netz haben, können Sie zum Beispiel NetFlow verwenden. Das ist ein ganz tolles Tool, was Ihnen sozusagen bestimmte Flow-Informationen zu Ihren Paketen zusammenfasst. Und da brauchen Sie aber eben zwangsweise mindestens NetFlow 9. Und hier unten ist sozusagen nochmal dieser Aufruf. Folien gibt es zum Schluss. Netzdurchsatz wäre vielleicht noch ganz interessant, wenn ich mir nämlich überlege, ich will ja vielleicht nicht nur rauskriegen, ob da Pakete drüber gehen und wie es dem Router dabei geht, sondern ich will jetzt auch mal wirklich harte Fakten haben, wie viel Megabit an Datenverkehr kriege ich denn jetzt über das Netzwerk drüber. Da kann man jetzt Tools verwenden wie iPerf oder NetPerf. Und hier ist es eben auch sinnvoll, das wirklich mal parallel zu machen. Ich habe das mal jetzt sozusagen getan. Hier sind sozusagen zwei Aufrufe. Ich muss sozusagen einmal auf den Server, also ich brauche sozusagen auf zwei Endpunkten im Netz diese Installation von iPerf zum Beispiel. Und ich muss jetzt einmal als Server-Variante starten. Sie sehen, durch den Aufruf großes V schalte ich die IPv6-Unterstützung ein. Und durch das Minus S sehen Sie, das ist jetzt der Server, der jetzt hier auf eine Verbindung wartet. Und wir machen sozusagen jetzt vom Client aus eine Verbindung auf diese Serveradresse entsprechend auf und ermitteln da jetzt irgendwie unser Bandbreitendurchsatz. Ja, und wir sehen, das war ja schon ganz ordentlich. Das war aber auch nur lokal zwischen zwei virtuellen Maschinen auf diesem Rechner. Also das hat zumindest schon mal funktioniert. Ja, wenn ich in Sicherheitstests reingehen sollte, ganz kurz noch zum Schluss, da gibt es eben auch verschiedene Tools. Ja, das hängt dann eben wiederum sehr stark auch von der Art des verwendeten Betriebssystems ab, was jetzt hier mögliche Schwachstellen und Dienste auch anbetrifft, die auf diesem Betriebssystem laufen. Da kann man zum Beispiel Nmap nehmen. Ich weiß, dass die aktiv momentan gerade dabei sind, eben sowas wie Host Fingerprinting oder TCP Stack Fingerprinting für IPv6 zu implementieren. Es gibt das OpenWAS, das ist sozusagen so ein Nachfolger von dem Nessus, was, oder nicht Nachfolger, aber sozusagen zu dem Zeitpunkt, als Nessus irgendwann mal sagte, wir sind nicht mehr länger Open Source, hat sich dann hier eben aus dem letzten Pfad in so einer Parallelentwicklung abgespalten. Ich glaube, das ist ganz gut vom BSI auch unterstützt. Also die sind durchaus IPv6 fähig, zumindest in Grundzügen. Also man kann eben zum Beispiel jetzt mal mit Nessus, mit Nmap hier mal so einen Dienst scannen und wir sehen eben, okay, er findet jetzt auch für diese IPv6-Adresse zum Beispiel eben offene TCP-Ports für Linux und Apache. Und ich sagte ja vorhin, er unterstützt sozusagen die Betriebssystem, das Herausfinden des Betriebssystems nicht. Trotzdem schreibt er uns hier, dass wir jetzt hier als Host OS ein Linux ansetzen. Eine Idee, wie er das macht? Er guckt einfach in die Banner rein. Ja? Also er guckt sozusagen, wenn der Apache, der liefert ja auch nochmal die Betriebssysteminformationen mit und dann nimmt sich einfach die Informationen da aus. Wenn ich das im Apache abschalte, dann weiß auch Nmap nicht mehr, welches Betriebssystem hier verwendet wird. Beim OpenWAS sieht es ähnlich aus. Das hat ein bisschen eine freundlichere Ausgabe. Das ist so ein Webinterface dazu. Auch die bieten Ihnen jetzt sozusagen verschiedene Möglichkeiten, jetzt diese Dienste über IPv6 entsprechend zu finden und angezeigt zu bekommen. Okay, kurz Fazit. Also es gibt durchaus Werkzeuge, um IPv6-Netze zu testen. Es ist natürlich für den Netzwerkadministrator immer nochmal jetzt wieder eine neue Herausforderung, ja, herauszufinden, welche Werkzeuge gibt es, B, wie funktionieren die jetzt plötzlich, was muss ich da irgendwie einstellen, damit das mit IPv6 funktioniert. Manchmal muss man sich die Werkzeuge auch ein bisschen selber bauen, aber auch da hat sich eben die Werkzeugsituation doch erheblich verbessert gegenüber, was weiß ich, von 5 oder 10 Jahren. Und wir können eben auch sowas wie Performance-Tests durchaus mit bekannten Last-Generatoren machen, weil die meisten Werkzeuge wissen, dass es IPv6 gibt. Ja, also die bieten das in der Regel eben an. Wenn Sie das aus bestimmten Paketkonfigurationen von irgendwelchen Linux-Distributionen oder sowas vorfinden, dass das Werkzeug das nicht unterstützt, immer bitte auch nochmal in die Quellen reinschauen. Ja, manchmal sind die auch so übersetzt worden, dass Sie keinen inhärenten IPv6-Support mitbringen, dann muss man den sich selber nochmal mit reinkompilieren. Aber die meisten Netzwerkmanagement-Werkzeuge sind durchaus darauf vorbereitet, dass es, oder Netzwerktestfunktionen sind darauf vorbereitet, dass es IPv6 gibt. Es kann halt sein, dass die eben doch, da aber eben mitunter doch einige Einschränkungen aufweisen. Und deswegen machen wir ja solche Projekte, dass wir sozusagen versuchen, dann diese bestehenden Einschränkungen auch noch aus dem Weg zu räumen. Und damit wäre ich jetzt hier für heute am Ende. Fragen jederzeit willkommen. Vielleicht habe ich Sie jetzt auch völlig erschlagen hier mit dem, was ich hier in kurzer Zeit versucht habe, an den Mann zu bringen. Dann können Sie sozusagen mir gerne auch eine E-Mail schicken. Die E-Mail-Adresse steht hier auf den Folien drauf. Beziehungsweise ich habe auch ein paar Kärtchen dabei, wenn jemand irgendwie sich nicht traut oder keinen Stift dabei hat. Gut, danke.